Ich habe letztens, es gibt eine neue Helene Fischer Lidl-Werbung. Irgendwie habe ich die gar nicht erkannt. Die sah so gar nicht Helene Fischerig aus. Und jetzt denkst du dir, hey, wie sieht denn Helene Fischer aus? Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß auch gar nicht, wie Helene Fischer aussieht. Ich weiß nur, dass sie keine, dass sie so, dass ihre Haare für machen für mich das Gesicht. Und die hatte sie zurückgebunden.
Ach,
Dann habe
hey,
ich sie nicht erkannt.
das ist mir letztens auch aufgefallen, dass voll viele so deutsche Promis, möchte ich sie mal nennen, auf einmal so Aldi und Lidl-Werbung machen, ne? Hast du das gesehen? Zum Beispiel Ariana Barbory macht Werbung für einen Discounter und ich glaube Salwa Humsi auch für den anderen, also die das entsprechende Gegenstück. Und jetzt erzählst du mir von Helene Fischer, das sind irgendwie drei oder vier Leute inzwischen, die für irgendwelche Discounter-Werbung machen. Interessanter Trend auf jeden Fall. Good to know. Aber sonst verbinde ich tatsächlich nicht besonders viel mit Helene Fischer. Danke, dass du
Ja,
mich an sie erinnert hast.
wie gesagt, ich habe sie auch erst gar nicht erkannt, bis jemand gesagt hat, aber Helene. Und ich so, hey, was ist denn? Nee, das waren einfach tatsächlich die Haare, die so zurückgebunden, und schon wusste ich nicht mehr, wer diese blonde Person sein soll.
Krass. Naja, du hattest ja selber gerade gesagt, dass du überhaupt gar kein Schlager-Fan bist. Deswegen nehme ich dir das jetzt nicht, würde ich dir das jetzt nicht übel nehmen.
Du entkommst ihr ja nicht. Also man kann ja Helene Fischer
Ja,
nicht entkommen.
aber wo konsumierst du visuell deutsche Medien und deutsche Popkultur, also sowas wie den Fernsehgarten oder sowas? Ich sehe das noch irgendwie nicht bei dir.
Noch soll heißen, wenn wir noch ein paar Jährchen
Vielleicht.
warten, bin ich alt genug, um den Fernsehgarten zu schauen, und dann schaue ich auch mal einen Tatort.
Naja, aber guck mal, wenn du alt, so alt bist, wie die durchschnittlichen ZuschauerInnen des Fernsehgartens heute sind, dann können ja nicht mehr die Leute auftreten, die heute im Fernsehgarten auftreten.
Wer tritt denn
Das
im
heißt,
Fernsehgarten auf? Nina Chuba.
genau, vielleicht tritt dann Nina Chuba in so 40 Jahren im Fernsehgarten auf. Und dann bist du so, hey, Nina Chuba, that's my vibe. Da, ich erinnere mich noch, als ich damals noch selber laufen konnte.
Was? Und dann muss ich in den Fernsehgarten gekarrt werden, damit ich Nina Chuba
Nein,
beim
du musst ja
Spagat
nicht
machen zu
gekarrt
sehen
werden.
kann?
Du machst nur deinen Fernseher an, Adelina. Das heißt ja auch Fernsehgarten.
Ja, aber es sind ja auch Live-Zuschauer im Fernsehgarten, die müssen ja auch irgendwie hingekommen
Ja.
sein.
Du musst ja nicht immer alles so nehmen. Du kannst ja auch einer von den Millionen Zuschauern und ZuschauerInnen sein, die vor ihren Screens sitzen.
Nein, also Alvina, wenn ich 80 bin und Nina Chuba ist im Fernsehgarten, dann würde ich das schon live sehen. Herzlich willkommen zu Autoplay, dem Podcast, der alles in Worte packt, was wir in Bildern sehen. Ich bin Adlina, die kleine Schwester.
Und ich bin Alvina, die große Schwester. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne bei Instagram folgen oder reinschauen, während ihr euch diese Folge anhört. Denn unter @autoplaypodcast findet ihr unseren Account, auf dem wir euch für jede Folge einen Post fertig machen, bei dem ihr dann genau sehen könnt, worüber reden die beiden da eigentlich.
Also im Prinzip machen wir auf Instagram dann das Gegenteil. Wir packen alles, worüber wir reden, wieder zurück in Bilder.
Genau. Nur falls ihr auch so Probleme habt, Namen und Gesichter wieder zuzuordnen, obwohl eure Schwester euch tausendmal von einer bestimmten Schauspielerin erzählt habt. Wie ich. Wollen wir zum neuesten Scheiß?
Scheiß.
Neuester Scheiß. Adlina, wer fängt eigentlich an? Wir haben das gar nicht besprochen. Aber du hast zwei Sachen, also würde ich sagen, du fängst an.
Ich fange an.
Wenn du willst.
Ich möchte erst über Beat reden, dann kannst du über Alex Rider reden und dann möchte ich über Pure reden.
Alles klar.
Ich habe zwei Sachen geguckt und ich werde jetzt von der einen erzählen. Und da möchte ich auch gar nicht lange erzählen. Ich habe eine Serie geguckt, die heißt Beat, die ist von 2018, die gibt es auf Prime Video, das ist eine deutsche Prime Video Eigenproduktion gewesen. Wurde auch nicht für eine zweite Staffel verlängert. Das ist eine Serie, in der spielen Jannis Niewöhner, Caroline Herfurth und Alexander Fehling mit. Und es geht um so einen Clubpromoter in Berlin. Und sein ganzes Leben dreht sich eben um den Club, in dem er arbeitet, um die Acts, um die Musik, um das Tanzen, Drogen nehmen, sich da drin verlieren und so, ne? Und dann wird der Club, in dem er arbeitet, und der Club gehört seinem besten Freund, der verfängt sich dann so in so einem kriminellen Netzwerk.
Okay, bis hierher hatte ich erstmal so, oh mein Gott, das klingt wie meine WG in Berlin. Und jetzt geht's in eine andere Richtung, okay.
Ja, nee, ich glaube nicht. Und das verfängt sich in einem kriminellen Netzwerk und er wird dann von dem europäischen Geheimdienst angesprochen, ob er nicht mit ihnen zusammenarbeiten will und sozusagen Spitzel werden will für die Machenschaften, die im Club ablaufen. Das ist dann so Drogen, Waffenhandel, Menschenhandel, Organhandel, Geschichte.
Wie viele Staffeln gibt es davon?
Zwei? Davon gibt es nur eine Staffel. In sieben Folgen, ja.
Ehrlich gesagt, alles, was du erzählt hast, klingt, als ob, wie viele Folgen sind da drin?
Sieben.
Sieben Folgen in einer Staffel. Alles, was du erzählst, klingt da so ein bisschen so, als könnte man das noch viel, also als wäre die erste Staffel überhaupt nur so ein Setup für die ganze andere Geschichte, damit man danach möglichst lange noch weiterdrehen kann und immer weitere so Spitzelgeschichten erzählen kann und die Clubgeschichte trotzdem weiter.
Hätte man bestimmt auch machen können. Ich glaube, es hatten nicht genügend Leute eingeschaltet. Es ist auch wirklich schwer, irgendwie Hintergrundinfos zu dieser Produktion zu finden. Und die Spoiler-Alert, die endet auch auf so einer Note, wo man sagt, okay, jetzt geht's weiter. Für die nächste Staffel ist das Setup schon gemacht worden.
Okay. Also so ein bisschen Open-End und to be continued.
To be continued, ja. Kann man gucken, muss man nicht gucken. Ich will nur zwei Sachen dazu sagen, und zwar eben, weil es eine Thriller-Serie ist. Das hatte ich dir leider vorhin gar nicht gesagt. Das ist eine Thriller-Serie. Falls du es nicht herausgelesen hast mit so kriminelle Machenschaften, Menschen, Waffen, Organhandel.
Hätte jetzt auch Action-Comedy sein können.
Und zwar ist das natürlich dann mit sehr viel verstorbenen Personen, die da gezeigt werden, oft auch ermordet wurden. Und eine
Leichen?
Leichen. Und eine Sache, die ich ansprechen möchte, ist, ich habe da nachgeguckt, das wurde von Männern entwickelt, von Männern umgesetzt. Denn diese Leichen sind meistens weiblich und sie sind irgendwie immer nackt. Und es wird auch dann immer direkt draufgezoomt. Und ich bin jetzt nicht die Person, die sagt, Mo, meine Güte, ich bin sehr brutalisch.
So.
Ich bin prüde. Ich möchte nicht, dass nackte Leute gezeigt werden im Fernsehen. Aber es ist schon bezeichnend, wenn es immer verstümmelte Frauenleichen sind.
Das ist wirklich ein bisschen absurd und unangenehm. Ich finde es auch sowieso krass. Ich glaube, das ist so der beste Einstiegsjob in den Komparsen- und Statisten-Karriere hier in Deutschland ist, Leiche sein, weil es gibt so viele Produktionen, wo einfach Leichen gebraucht werden, oder?
Vielleicht, weil es ist ja sehr viel Tatort gedreht.
Ja, eben. Ich muss auch gerade an die ganzen Tatortleichen denken, die ja sozusagen das Setup für jeden Tatort, jeden Sonntagabend sind. Also wir erwarten, wenn wir irgendwas Spannendes sehen, dass davor irgendeine Leiche gezeigt wird. Und offensichtlich hat Beat irgendwie gedacht, Sex sells und lass uns nur nackte Frauenkörper zeigen.
Vor allem, Beat denkt halt eben Sex sells, und vor allem ist es diese Berliner Clubszene mit Drogen, Sex und sowas und Technomusik, ne, die da gezeigt wird. Und das wird dann so ein bisschen kritisiert, aber halt auch eben erotisiert und auch, ja, da gehört halt dann auch eine nackte Frauenleiche dazu. Und wie die dann halt beleuchtet und gezeigt werden. Und das ist dann halt mir schon ein bisschen unangenehm aufgefallen, dass ich mir dachte, das müsste jetzt so nicht gezeigt worden sein. Das Grauen dieser mordenden Person, die hier im Hintergrund durchs Bild wabert, hätte auch eine nicht nackte Leiche zeigen können. Und auch
ja, oder wenn sie nackt ist, dass sie dann dass die Kameraeinstellung dann dementsprechend ist, sodass du nicht diesen voyeuristischen Blick da drauf hast.
Genau,
also, dass du nicht das Gefühl hast, irgendwie wird das gerade sexualisiert, ausgeleuchtet und dargestellt. Warum ist dem so? Das liegt ja auch daran, wie die Kamera auf dieses Bild schaut.
Genau.
Und das kann man ja auch ändern. Das kann man ja auch da kann man zum Beispiel eine Schauspielerin, einen Schauspieler von hinten filmen, wie er auf eine nackte Frauenleiche oder sie auf eine nackte Frauenleiche blickt und dann halt dementsprechend wenig obszön das ganze Bild gestalten. Geht alles.
Ja, das ist die eine Sache, die ich ansprechen wollte. Die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, ich hatte nämlich auch kurz davor Bridgerton die zweite Staffel geguckt.
Ja, okay, ja.
Und was ich jetzt ansprechen wollte, und jetzt wirst du gleich ganz, jetzt werden deine kleinen Google-Finger wieder heiß laufen.
Oh, ich habe die ganze Zeit schon, ich will die ganze Zeit schon Beach googeln und habe mich so zurückgerissen, aber jetzt sagst du es auch
aber
noch.
Aber jetzt, okay. Jetzt wirst du dich nicht mehr beherrschen können. Janis Niewöhner, der Hauptdarsteller, der diesen titelgebenden Charakter Beach spielt,
ja,
schaut meiner Meinung nach so stark wahnsinnig krass aus wie Jonathan Bailey, der in Bridgerton in der zweiten Staffel den Romantic Lead spielt, nämlich Anthony.
Ja, ein bisschen ähnlich sieht er eben, aber nicht so wahnsinnig, aber ein bisschen ähnlich. Okay, ja, weiter.
Das ist die zweite Sache, die ich ansprechen wollte. Nee, und ich glaube, es war eher, wie Janis Niewöhner eben in Beat gestylt war als Person, dass sie sich so ähnlich sahen. Und das war sehr überraschend irgendwie, weil ich so.
Das so,
war
wow,
nur eine
so
Sache,
international,
die ich,
the flair.
Oh, warum ist es so international? Nee, es ja. Ist nur so ein deutscher Schauspieler, der so ein bisschen. Nee, das ist mir nur die Ähnlichkeit aufgefallen und das ist mir aufgefallen und das wollte ich dir sagen.
Okay. Ich habe auch etwas auf Deutsch gesehen, aber es war keine deutsche Produktion, aber weil ich es bei ZDF in der Mediathek gesehen habe, musste ich es auf Deutsch gucken. Alex Rider sagt dir bestimmt was, ne?
Alex Rider sagt mir natürlich was und zwar ist das eine Jugendbuchserie von Anthony Horowitz über einen Jungen, dessen Onkel ein MI5 oder MI6, MI-whatever, Agent ist, also ein britischer Spion ist und der trainiert seinen Neffen eben auch durch Freizeitaktivitäten dahin, dass der eigentlich auch schon ein kleiner Superspion ist.
Yes. Und in dem Moment, als der Onkel stirbt, kommt diese Spezialeinheit des MI6 auf ihn zu und sagt, wir wollen, dass du diesen einen Einsatz für uns machst, weil wir wollen jemanden in eine Schule einschleusen und alle unsere Spionen wären dafür ungeeignet, deswegen kommst du doch in Frage. Ja. Die Bücher sind von 2000 bis 2020 erschienen und es sind 13 Bücher. Wir haben das auch gelesen, als wir noch jung waren, das heißt, wir haben, ich glaube, die ersten 8 Bücher oder so gelesen.
Ja, wir haben so weit gelesen, bis die örtliche Jugendbücherei sie da hatte und es waren halt tatsächlich nicht alle.
Genau, und irgendwann sind wir nicht mehr in die Jugendbücherei gegangen, also kennen wir, ich glaube, seit 2013 oder 2017 kennen wir die Bücher nicht mehr, ne?
Ich muss auch tatsächlich jetzt gestehen, ne?
Hm?
Ich erinnere mich auch nur noch so wirklich an das Erste.
Ja, ich fand das auch sehr gut, das Erste, es war stark und dann gab es noch eine andere Buchreihe mit Kinder-Action-Stars, die wir lieber mochten und mehr gelesen haben. Und ich glaube, da verschwimmen dann so ein bisschen die Erinnerungen.
Ja, genau. Das ist jetzt auch das Problem. Aber an die einen erinnere ich mich besser als eben an Alex Rider. Aber ich möchte dich jetzt auch gleich von deiner TV-Serie erzählen lassen. Möchte ich natürlich noch sagen, es gab ja auch einen Film.
Richtig, genau auf den wollte ich nämlich auch noch mal hinaus. Es gab noch 2006 einen Film, Stormbreaker. Mit Alex Pettifer als Alex Rider. Den mochte ich tatsächlich ziemlich gerne. Ich fand, dieses Filmformat hat sehr, sehr gut gepasst, weil die haben genau ein Buch genommen. Ich glaube, die hatten aber auch nicht das erste Buch, sondern ich glaube, die hatten so die Präambel aus dem ersten Buch. Also wie kommt er überhaupt dazu, Alex Rider zu sein? Ganz kurz angerissen. Und dann im Prinzip haben sie, glaube ich, das dritte Buch verfilmt. Und dort waren dann auch so, also da waren auch Leute, das war eine Besetzung, ne? Mickey Rourke, Evan McGregor, Sophie Okonedo, Damian Lewis, also viele Leute, Stars, die man auch irgendwie kennt. Das war hier jetzt natürlich nicht so, weil das ist in der Serie meistens nie so gut besetzt wie in einem Film. Ja, Otto Ferrand war Alex Rider und ich finde nicht, dass er das krass schlecht macht. Ich finde tatsächlich nur, dass der Film insgesamt besser war. Es war einfach stimmiger als Gesamtpaket, weil was willst du machen? Anthony Horowitz schreibt nicht schlecht. Also ich habe als Jugendliche seine Bücher sehr gerne gelesen. Ich fand, die waren sehr gut und haben sehr lebendige Bilder erzeugt, ohne dass das zu eine ausgeschmückte oder komplizierte oder zu einfache Sprache auch war, falls du dich daran erinnerst. Ich habe auch andere Bücher von ihm gelesen, auch später noch, die auch für Ältere, also die so young, eher in Richtung Young Adult gingen. Und die mochte ich auch sehr gerne. Aber es ist halt immer noch ein Jugendbuch. Das heißt, die Geschichten sind schon sehr verkürzt und sehr einfach dargestellt. Und das dann in eine Serie zu verpacken, wo die Erzählzeit einfach dreimal so lang ist oder viermal so lang ist wie in einem Film, das braucht es nicht unbedingt. Außer eben, du packst eben ganz viele einzelne Bände in eine Staffel. Und das wurde halt nicht getan. Es sind erst zwei Staffeln draußen. Und man kann jetzt schon sagen, dass es nicht so ist, dass so und so viele Folgen dieses Buch darstellen. Und es ist auch nicht so, dass eine Staffel ein Buch ist. So ist das auch gar nicht angelegt. Und es wurden so ein bisschen so ein Mashup von in der ersten Staffel ging es vor allem ums erste Buch, in der zweiten Staffel war es so ein Mashup aus dem zweiten und dem dritten Buch. Ich fand das sehr, das hätte es nicht gebraucht. Also mir wäre so eine Serie, ein Film tatsächlich lieber gewesen. Immer so 1,5 Stunden, die tatsächlich sich jeweils ein Buch vornehmen.
Das ist, wir sind medienkulturell technisch an einem Punkt angekommen, wo alle denken, wenn wir etwas adaptieren, dann muss das jetzt eine Serie sein. Früher war das, alles muss in einen Film adaptiert werden und jetzt ist so, alles muss in eine Serie adaptiert werden. Aber manche Sachen funktionieren einfach besser als Film und manche einfach besser als Serie. Und ich finde, manchmal ist die Entscheidung, was das dann gemacht wird, ist dann nicht so schlüssig. Und das führt auch manchmal zu einem Produkt, das vielleicht auch gar nicht so toll ist, wie es sein könnte.
Und ich würde es echt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie filmisch schlecht umgesetzt war. Ich fand, die Kameraarbeit war super. Ich fand, die SchauspielerInnen waren wirklich ganz okay. Also waren gut. Kann ich mich nicht beschweren. Ich fand nur tatsächlich, dass Inhalt und Erzählzeit einfach es ein bisschen langatmig gemacht haben. Und das muss ja nicht sein unbedingt, weil im Prinzip Serien sind ja eher darauf ausgelegt, kurzweilig zu sein. Aber das ist halt auch das seltsame Format von einer Action-Serie, die für junge Menschen gemacht ist. Also falls du dich daran erinnerst, wir hatten die Bücher damals mit 12 gelesen. Das heißt, das ist anscheinend offensichtlich das Publikum. Und dann haben die aber normal lange Folgenlänge von so Erwachsenen-Serien. Und dann haben die aber so eine, ja, wie soll ich sagen, so inhaltlich sind sie dann, ist es dann halt sehr langsam erzählt, relativ. Obwohl es eine Action-Serie ist und da sehr viele Stunts drin vorkommen, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen lange dauert.
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, wie so eine Action-Serie für Teens, die so langweilig gemacht werden kann einfach.
Nicht wirklich langweilig, nur halt teilweise langatmig. Also langweilig definitiv nicht, weil es war spannend genug, das ist auf jeden Fall so. Ich finde es halt nur, man hätte auch die ein oder andere Abkürzung nehmen können, um zum selben Ergebnis zu kommen. Und dann hätte man das Format ändern müssen oder zumindest die Folgenlänge anpassen, dass es vielleicht nur halbstündige Folgen sind. Generell werde ich es trotzdem wahrscheinlich weitergucken, denn es soll Ende 2023 die dritte Staffel kommen. Die wurde auch schon abgedreht, also die wird jetzt nur noch, die ist jetzt quasi schon im
Post-Production.
Ja, in der Post-Production angekommen. Das heißt, da wird es was geben, jetzt irgendwann im nächsten halben Jahr. Wenn du doch nochmal Lust hast, reinzugucken, kannst du ja mal machen. Ich würde sagen, wenn du das auf einer anderen Plattform findest, ich hätte auch Interesse daran gefunden zu sehen, wie es ist, wenn man das auf Englisch sieht.
Ja, ja, sowieso. Ich finde, vor allem, wenn es eine Produktion ist, wo die Dialekte so stark sind, ne?
Mhm.
Nein, Dialektakzent. Ich kann es aber nicht auseinanderhalten.
Ja, also die sind halt alles, das ist eine Londoner Schule zum Beispiel, die dargestellt wird. Es sind aber auch so international agierende Agenten und so weiter. Das heißt, es wäre schon interessant zu sehen, wie sie die ganzen unterschiedlichen Charakter noch eine größere Tiefe geben, weil sie einfach unterschiedliche Dialekte aus England oder sonst irgendwie was haben. Das haben sie jetzt halt nicht. Die sprechen jetzt halt alle einfach perfekt Deutsch.
Genau, und das nimmt viel weg, finde ich oft.
Das kann schon viel wegnehmen, genau. Und was ich tatsächlich interessant fand, ist, Noch eine Beobachtung, die ich hatte, als ich mir das angeguckt hatte, habe ich absolute James Bond Vibes gehabt und ich dachte mir, ist James Bond das kulturelle Äquivalent für den Tatort in Deutschland?
Vielleicht, vielleicht.
Weil während alle Produktionen hier irgendwie wie eine Tatortproduktion rüberkommen, kommen sehr viele Produktionen, sobald irgendwie dieses Genre angesprochen wird, einfach wie James Bond. Es kommt einfach so wie James Bond rüber. Es ist einfach wie James Bond nur für Kinder, ehrlich gesagt.
Witzig, dass du das sagst, Davina, ja? Denn die Estate, also du weißt ja, was Estate ist, also die Literatur verwaltender Nachlass von dem James Bond Creator Ian Fleming, hat tatsächlich Anthony Horowitz irgendwann 2015 beauftragt, Bücher zu schreiben. Die nächsten
Echt?
James Bond Bücher, ja, unter halt dem Namen James Bond halt nicht. Da steht dann nicht fett Anthony Horowitz drauf oder so, aber er hat halt dann trotzdem die Bücher geschrieben.
Wann hat er das gemacht?
Ich glaube, ab 2015 hat er ein paar geschrieben.
Okay, alles klar. Ja, das macht halt Sinn, ja. Was soll ich sagen? Man sieht's. Also man sieht's. Falls, ich glaube, Anthony Horowitz war am Drehbuch auch beteiligt, am Drehbuchschreiben. Oh, das muss ich nachgucken, bevor ich diese Sache behaupte. Aber ich glaube, Horowitz stand auch tatsächlich im Abspann mit drin.
Er war Executive Producer.
Okay, danke, dass du das nachgeguckt hast. Ja, also er stand auf jeden Fall im Abspann dabei, also er war tatsächlich beteiligt an der Umsetzung der Fernsehserie. Ansonsten, ich würde es trotzdem empfehlen, ehrlich gesagt, wenn man die Bücher gerne gelesen hat oder wenn man gerne James-Bond-Filme sieht, nur mit jugendlichen, weißen, britischen Jungens, dann kann man es schon gucken.
Ah, toll. Tolles Genre, jugendliche britische weiße Jungens.
Das ist schon ein Genre, das viele mögen.
Ja, Heartstopper zum Beispiel.
Ja.
Es passt auch nicht ganz unbedingt zu dem, was ich geguckt habe, obwohl da natürlich auch britische weiße Jungens dabei sind. Denn es ist eine britische Serie.
Okay.
Und zwar das nächste, was ich geguckt habe, und ich glaube auch das letzte, ist die Serie Pure. Die ist schon von 2019. Die kann man auf der ZDF-Mediathek gucken. Das ist eine britische Serie, so eine Comedy-Drama-Serie von einer jungen schottischen Frau, die ein Problem hat. Und ich erkläre dir jetzt, was in der ersten Szene passiert, und das ist halt auch so das Setup der Serie. Und zwar hat die ein Problem, und zwar hat die intrusive thoughts. Also
Das muss ich ja kurz übersetzen, oder? Zwangsgedanken.
genau, Zwangsgedanken.
Gedanken von zum Beispiel Verschmutzung, Verletzung oder gewalttätige Vorstellungen.
Genau, also Gedanken, und das muss man jetzt hier klar abtrennen, weil eben in den sozialen Medien gerade immer so ein bisschen ist. Es ist immer so ein bisschen so ein, I let the intrusive thoughts win. Und dann hat sich jemand einfach schnell die Haare pink gefärbt, weißt du? Und das ist es nicht. Das sind impulsive Gedanken. Also ich hab einen Impuls und ich folge den und dann habe ich mir halt die Haare pink gefärbt oder abgeschnitten, habe mir die Fingernägel, ja, habe meine Klamotten zerschnitten oder sowas, aber halt nichts Schädliches. Diese Zwangsgedanken, die sind wirklich, die kriegst du nicht aus dem Kopf raus, ne? Und sie hat schon öfter, also schon länger Zwangsgedanken, und sie steht auf der Familienfeier, die ja goldenen Hochzeit ihrer Eltern, und ihre Zwangsgedanken sind, sie stellt sich die Leute nackt vor, was man ja ist, was ja immer so ist, ha, stell dir bei einer Rede die Leute alle nackt vor. Sie stellt sie sich immer in so richtig krassen sexuellen Szenen vor. Und das Problem ist, es sind halt die Leute, die sie sieht, ne? Also steht sie auf der Familienfeier, redet, spricht über die Ehe ihrer Eltern und stellt sich plötzlich vor, wie in dem Raum eine riesige, krass, auch ein bisschen gewaltvolle Orgie ausbricht. Also Gedanken, die man nicht
Okay,
über seine Eltern haben
muss
möchte.
super weird sein, das gedreht zu haben.
Ja, Gedanken, die man nicht über
Ja.
seine Eltern haben möchte, ne? Und daraufhin flieht sie nach London. Also sie packt ihre Sachen, steigt in den Bus und haut nach London ab und sagt, ich bin jetzt hier freier, ich bin jetzt ein bisschen ungebundener, ich bin nur noch eine Person von Millionen. Und ja, und dann geht es eben darum, sie denkt jetzt, sie ist freier, sie hat sich davon losgelöst, aber natürlich gehen die Gedanken nicht weg. Und es ist in jeder Situation, und sie versucht halt zu copen, also sie versucht halt eine Art und Weise zu finden, eine Strategie, wie sie damit klarkommen kann. Weil wenn sie sich sozusagen einredet, die Gedanken sind nicht ich, dann werden die Gedanken ja nur schlimmer. Und das ist halt dann ihre Reise, wie sie herausfindet, was sie tatsächlich hat. Also woher das kommt, was sie hat und was ihre Bewältigungsstrategien sind, während sie gleichzeitig versucht, sich in einer fremden Stadt ein Leben aufzubauen, weil sie einen Job braucht und weil sie keinen sozialen Kreis hat.
Okay.
Was halt eben interessant ist, sind, was, wo, woher kommen diese intrusive Thoughts?
Mhm.
Soll ich es dir sagen?
Na, das Ding ist halt eben, also das scheint ja so ein bisschen die Präambel der Serie zu sein, dass man sagt, irgendwie wird das plötzlich ausgelöst und sie muss plötzlich damit umgehen und dann hat sie es aber dann die ganze Zeit und sie versucht herauszufinden, was sie überhaupt hat. Also sie weiß offensichtlich.
Nein, sie hatte es schon länger.
Ah, okay.
Sie hatte es nur noch nie über ihre Familie.
Ah, okay.
Das ist der Auslöser, das habe ich schon gesagt. Der Auslöser ist etwas, womit sie schon gedachte, sie kann copen, obwohl sie schon eine Zeit hat. Hat plötzlich eben zu diesen Fantasien über ihre Familie geführt.
Mhm.
Und es wird halt immer schlimmer. Und ich fand das eigentlich ganz interessant zu gucken, weil eben herausgefunden wird, woher hat sie das? Was ist das? Und der Titel finde ich auch ganz gut, Pure, also pur. Und ein bisschen spricht es auch so an, wie stigmatisiert eben Sex in der Gesellschaft ist. Weil ein Zwangsgedanke ist ja oft etwas, was man versucht, woran man versucht, nicht zu denken, ja?
Ah, okay.
Verstehst du? Also ja. Du versuchst ja jetzt nicht darüber nachzudenken, dass du jetzt plötzlich ausrastest und jemanden körperliche starke Schmerzen tut. Das ist ja nichts, was du machen würdest. Und dieser Zwangsgedanke, der dreht sich aber darum und lässt sich nicht mehr los. Die Vorstellung, ich tue jetzt jemandem Schmerzen zufügen. Sie hat es halt nicht mit Schmerzen zufügen, sich oder einer anderen Person oder sowas oder, ne? Sie hat es halt eben mit Sex. Und was das eben bedeutet, dass wir als Gesellschaft Sex so stigmatisiert haben, dass es ein Zwangsgedanke werden kann, gleichzusetzen, ja, mit Gewaltfantasien.
Okay. Oder Unfallfantasien oder sonst irgendwas.
Mhm.
Ist das denn, ich weiß nicht genau, ich habe da überhaupt nicht die Expertise auf dem psychologischen Gebiet, weil es ist ja wieder etwas, was in der Psychologie vermutlich untersucht wird, oder?
Ja, also wie gesagt, sie findet heraus, was sie hat. Ich würde dir auch sagen, was sie hat, wenn es dich interessiert.
Nee, musst du mir nicht sagen, aber die Frage ist, ohne es mir zu sagen, kannst du sagen, hast du nachgeguckt, ob das eine korrekte Darstellung ist von diesem psychologischen, ich weiß nicht, wie soll ich das, Leiden nennen, weil sie leidet ja schon irgendwie drunter?
Mm, ja, das, was sie hat, gibt es tatsächlich so.
Mhm.
Und die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist auch, also ich finde es auch sehr gut dargestellt, also dieses Editing und wie es geschnitten wird, weil man sieht richtig, also sie ist in einer ganz normalen Situation und plötzlich ist wie so, nicht so ein Flimmern, aber plötzlich dreht sich das Ganze zu so einer sexuellen Fantasie und im Hintergrund wird halt auch immer so, wie man sich vorstellt, dass man Panik bekommt, dreht halt der Sound langsam so hoch, dieses Fiepen, ne?
Mhm.
Bis es halt wirklich wie kracht. Und dann sieht man halt sie, wie sie versucht, damit klarzukommen. Und es sind halt oft ganz, ganz kurze Fetzen, die du siehst nur, ne? Und das reicht schon, um dir zu zeigen, wie wild es in ihrem Kopf zugeht, wie wild diese Fantasien ineinander überspielen, miteinander überschneiden und sie versucht trotzdem, und stell dir mal vor, du stehst einer Person gegenüber und versuchst ein Gespräch mit ihr zu führen, während deinem Kopf so ein krasses, intrusives Kopfkino abläuft, in dem du dir die Person die ganze Zeit nackt vorstellst, während sie gerade irgendwelche sexuellen Akte mit sich an einer anderen Person oder mit dir begeht.
Ja, es kann halt von außen gesehen, die Serie wird lustig dargestellt, klar, aber man sieht trotzdem, dass zumindest intrusive Gedanken für sie nichts Comedyhaftes sind und das ist nicht der Comic Relief, sondern man sieht, dass es ein Leiden ist und ein Leidensdruck und man kann es nachempfinden,
genau,
als Zuschauerin.
Genau, und deswegen finde ich die Serie super empfehlenswert und ich würde auch sagen, wenn diese ganzen Leute, die diese TikToks machen, oh, my intrusive thoughts won, ne? Bitte guck dir das mal an, was das tatsächlich sein kann. Statt eben dieses, oh, du hast dir jetzt plötzlich die Haare abgeschnitten, du bist ja eine Wilde.
Auch um sozusagen eine Awareness zu schaffen.
Mhm. Wurde aber leider nach einer Staffel abgesetzt. Ich hätte es gerne weitergeguckt.
Ich finde es manchmal gar nicht schlimm, nur eine Sache zu gucken, was nur eine Staffel hat. Wenn ich finde, die Staffel gut in sich schlüssig abgedreht wird, dann sehe ich das so, als ob ich drei Filme hintereinander sehe, die.
Ich weiß, aber ich glaube, das war angelegt. Das war so ein bisschen, das ist manchmal, es sind 6 Folgen nur. Und das war, glaube ich, so ein bisschen angelegt, wie es soll weitergehen. Und da weißt du zum Beispiel bei Crashing, wo man kann es schon abschließen. Also es kann schon so zu Ende geguckt werden, aber eigentlich wäre die Geschichte noch nicht zu Ende.
Okay.
Und es wäre sehr interessant gewesen, dem weiterzufolgen und zu gucken, wie sie mit einer weiteren psychiatrischen Behandlung
damit umgeht und wie sich das vielleicht
damit
verändert.
Umgeht, ja. Und ob das heilbar ist. Weil es basiert auf einem Buch einer Autorin von 2016. Die hatte wohl sowas Ähnliches, beziehungsweise sie hatte das. Und sie sagt, sie ist geheilt.
Also eine Empfehlung deinerseits.
Jo.
Das lässt mich schon direkt weitergehen in die nächste Kategorie.
Ich möchte andere Medien machen.
Andere Medien.
Das hast du jetzt natürlich schon mitbekommen, Lavina, weil wir haben jetzt eine Woche nichts getan. In der Woche ist viel passiert. Also ist es hier, sind das hier wahrscheinlich die alten Kamellen?
Ich halte gerade beide meine Daumen gedrückt, weil ich hoffe, dass du dasselbe Thema besprechen willst wie ich.
Soll ich dich ganz, ganz stark flashen und einfach das Thema wechseln?
Nein! Hast du zwei Themen oder was, die du mit mir bei anderen Medien besprechen
Ich könnte dir von zwei Themen erzählen.
Okay. Aber erst, ich will erstmal das Update, okay? Erstmal das Update.
Okay. Update. Das ist das Final Update, das finale Update des Writer Strikes in US-Amerika.
Endlich! Hilfe, ey! 6 Monate später, richtig?
Jupp. Ah. 6 Monate später, die Studios haben eingeknickt und sind, soweit ich das sehen konnte, durch die Bank auf alle Forderungen eingegangen.
Ich habe auch nur ein Reel gesehen und dachte mir, okay, Adlina wird wahrscheinlich mehr dazu wissen. Die Studios sind auf die Forderungen der AutorInnen eingegangen.
Ja, und jetzt gibt es halt wieder die ganze lange Liste, die man vergleichen könnte. Heruntergebrochen heißt es, die werden besser bezahlt.
Mhm.
A, die bekommen bessere Krankenversicherungen.
Cool.
Die Studios dürfen keine AI nutzen.
Okay.
Mit den Writers. Also die Writers dürfen selber AI nutzen. Die Studios dürfen den Writers kein AI-Material geben, ohne das so zu deklarieren. Wenn es genutzt wird, dann hat da die Gewerkschaft immer noch finales Recht einzuschreiten.
Sehr gut.
International müssen jetzt, also nicht international, vor allem die Streaming-Anbieter müssen jetzt die Zuschauerzahlen weitergeben, denn die Residuals sind jetzt an die Zuschauerzahlen gekoppelt und es gibt Boni für internationale Streams.
Ey.
Das sind so die großen Streitpunkte, über die wir auch mehrmals gesprochen haben.
Das ist so wichtig. Ich meine, es gibt ja noch andere Branchen, die gerade streiken in Amerika und in denen sich gerade alle Leute gewerkschaftlich organisieren. Es hat ja schon vor dem Writer Strike mit Amazon und den ganzen Lieferdiensten so ein bisschen abgezeichnet. Aber nach dem Writer Strike sind ja auch noch quasi die SchauspielerInnen-Gilde. Aber auch zum Beispiel UPS hat angefangen zu streiken. Und es ist so wichtig, um tatsächlich so eine gewerkschaftliche Bewegung auf den Weg zu bringen. Und so wichtig, dass die da auch gewonnen haben, weil das quasi auch anderen Branchen zeigt, dass man etwas bewegen kann, wenn man sich gegen quasi die kapitalistische Klasse erhebt, um etwas für sich zu erstreiken, arbeitsrechtlich.
Ja. Das waren richtig, richtig gute Neuigkeiten. Die, soweit ich weiß, haben auch die Writers Rooms, also diese Schreibzirkel praktisch, haben auch diese Woche wieder das Arbeiten angefangen.
Oh, das bedeutet auch, wir können irgendwann wieder anfangen, uns auf Serien zu freuen, die super lange jetzt ausgesetzt haben und nicht weitergingen, weil sie nicht geschrieben worden sind, ne?
Ich schätze auch, dass, wenn die Studios bei denen eingeknickt haben, werden sie sich auch lange nicht mehr gegen die SchauspielerInnen Gewerkschaft wehren können und das wird auch bald folgen.
Ja, vor allem, weil das ja noch von außen betrachtet noch die stärkere, sage ich mal, Gewerkschaft ist. Die ist einfach größer und die hat viel mehr Außenwirkung noch als die SchreiberInnen, ne?
Genau, ja. Also ich schätze, die werden einknicken.
Wir drücken die Daumen.
Das ist die gute Neuigkeit. Die schlechte Neuigkeit ist, nachdem Netflix Passwort-Sharing verboten hat, also man darf sein Netflix-Passwort ja nicht mehr teilen, und sich die anderen Streamingdienste damit gebrüstet hatten, dass sie das nicht tun, wurde fast zeitgleich mit dem Ende des Streiks verkündet, dass Disney jetzt Passwort-Sharing verbieten will.
Okay, also Disney Plus zieht jetzt Netflix hinterher. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Netflix das schon überall durchsetzt. Ich kann das meinen Accounts gerade nicht so richtig sehen, dass es durchgesetzt wird, aber mal gucken, wie Disney das handhaben wird.
Mal gucken, wie Disney das handhaben wird, ne? Weil wir ja auch gerade einen Account teilen.
Ja, stimmt.
Ist ja noch legal, kann man ja noch sagen.
Ja. Wird bestimmt in Zukunft nicht mehr so sein. Okay. Und weiter? Hattest du noch? War das die zwei Punkte, die du reinbringen wolltest? Bei anderen Medien? Ich erwarte irgendwie gerade noch irgendwie einen großen Banger, Adlina. Ich weiß nicht genau,
warum. Es ist noch ein großer Banger da, den du wahrscheinlich nicht mitbekommen hast.
Ja, welcher denn?
Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Oh, oh. Ich halte mich fest, okay.
Und zwar gibt es ein britisches Fernsehprogramm und es heißt Dispatches. Und es ist so ein, ja, aktuelle Nachrichten-Dokumentationsprogramm. Und Mitte September haben die eine neue Sendung rausgebracht. Also das gibt's, also ne, es ist nicht jede Woche, weil es ja ein investigatives Dokumentationsprogramm ist. Es dauert halt länger, das auf die Beine zu stellen.
Mhm.
Und Mitte September kam eine Folge. Und zwar ging es darum, dass der Comedian und Schauspieler Russell Brand von mindestens 3 Frauen der sexuellen Übergriffe beschuldigt würde in den Jahren 2006 bis 2013.
Russell Brand ist für mich schon immer ein Push-Faktor. Also wenn Russell Brand mitspielt, dann bin ich immer so, keine Ahnung, ob ich das sehen möchte. Aber das zementiert das jetzt eigentlich auch noch.
Ich weiß jetzt auch nicht.
Er hat immer so grabby Rollen gespielt, finde ich. Er hat sich sehr mit diesem Image eines Rock'n'Rollers, so Jack Strokes und Rock'n'Roll, irgendwie war immer das seine Darstellung. Und er war dabei immer ziemlich grabby und übergriffig so körperlich. Und das fand ich einfach nicht schön zu sehen. Deswegen.
Genau, und es soll wohl auch ein offenes Geheimnis gewesen sein in der britischen Comedy-Szene.
Echt?
Zum Beispiel die amerikanische Comedian Catherine Ryan, die schon seit mehreren Jahren in London lebt, die hat das wohl auch schon mal angesprochen, so ohne den Namen direkt zu sagen. Und als eben Dispatches angefragt hat nach Interviews, hat sich nur ein Comedian bereit erklärt, sich mit Gesicht hinzusetzen und über seine Erfahrungen und darüber, was er gehört hat, zu reden.
Oh mein Gott. Lustigerweise, ich habe es natürlich gerade schon gegoogelt, das heißt ja auch in plain sight, also sozusagen offenes Geheimnis. Okay. Oder vor aller Augen.
Das Interessante war ja, dass die haben natürlich gesagt, hey, wir haben ein neues Programm. Es geht um Sexual Abuse Allegations in der Comedy-Szene. Das war's.
Und
das
du
war
so,
ihr Werbetrailer.
Ist das in Deutschland?
Ich habe nicht gesagt, oh, ist das in Deutschland?
Oh, reden wir über den deutschen Comedian, den alle kennen.
Sobald das rauskam und alle angefangen haben herumzurätseln, wer das ist, hat Russell Brand ein Denial-Video gepostet.
Noch bevor irgendwie gesagt wurde, wer es ist. Also, es bin ich, es bin einfach nicht ich. Meldet jetzt sich jemand, weil ich bin's nicht.
Ja, genau so war das tatsächlich, ja.
Oh mein Gott, peinlich. Oh.
Und ja, und jetzt ist die Metropolitan Police, untersucht es jetzt.
Okay, also gibt es jetzt KlägerInnen?
Ja, diese Frauen.
Und
es wurde auf jeden Fall zur Polizei gebracht.
Okay.
Und ist jetzt halt in Bearbeitung dort. Wer weiß, was dabei rauskommt. Russell Brand hat sofort eben sein Video geschaltet und halt war ja auch schon vorher so ein bisschen mit diesem Anti-Vaxxer, hat schon einen kleinen Rechtsruck in seinem Image gemacht und ist jetzt natürlich vollkommen angekommen in dieser Szene, wo dann auch alle sagen, nö, der war es ja nicht, kann er nicht gemacht haben, ist ja ein toller Typ. Er ist ja gegen die Mainstream-Media.
Gut, dass das jetzt aufgearbeitet wird. Nicht gut, dass es überhaupt passiert ist und dass es überhaupt möglich ist und dass es auch noch in plain sight möglich ist. Ich finde gut, dass es dieses Format gibt, darüber zu berichten, weil wie auch schon bei dem Free Britney Movement merkt man schon, dass eine Dokumentation als Format, wenn sie etwas aufarbeitet, was tatsächlich real passiert ist bei zum Beispiel Stars, dass es nochmal ein anderes Gewicht hat, als wenn man nur Aussage gegen Aussage hat.
Ja.
Deswegen wünsche ich den Frauen alles Gute.
Weil natürlich wurde darüber berichtet und jetzt weiß die Öffentlichkeit Bescheid und jetzt, ich finde eigentlich auch nicht unbedingt immer 100% gut, wenn wir hier im Court of Public Opinion unterwegs sind.
Ich auch nicht, aber es ist halt interessant, dass es überhaupt dieses Court of Public Opinion oftmals teilweise braucht, damit etwas als Anklage überhaupt ernst genommen wird.
Es war ja in der britischen Comedy-Szene, war das ja schon mal in den 70ern. Da gab es einen richtig berühmten Comedian, Jimmy Savile. Und bei dem war auch in Plain Sight, das wussten auch alle, hat auch keiner was gesagt. Der hat bis zu seinem Tod sexuelle Übergriffe begangen. Alle wussten davon. Erst nach seinem Tod wurde das der Öffentlichkeit gegeben, diese Information. Und deswegen wenigstens, ja, kann man diesen noch stoppen, solange er lebt.
Danke, dass du mir davon erzählt hast. Ich habe davon nichts mitbekommen.
Das habe ich mir schon gedacht. Ich war mir sicher, dass du den Writer's Strike mitbekommen hast. Ich war mir 100% sicher, du bist nicht in der britischen Medienblase drin und kriegst das mit.
Nee, eher nicht. Hast du denn heute noch Empfehlungen oder Empfehlungen für mich? Es wird jetzt so ein bisschen Mash-up, aber ich mache eine Empfehlung, obwohl du es mir empfohlen hast. Adelina, du hast mir letzte Woche darauf aufmerksam gemacht, als wir telefoniert haben, dass Sex Education jetzt draußen ist.
Die finale Staffel Sex Education ist da, ja.
Wir können gerne darüber nächste Woche noch mal ein bisschen länger sprechen, aber ich mache jetzt schon mal eine Empfehlung und sage hiermit auch gleich, dass das mein Ausblick ist für diese Woche, weil ich bin noch nicht ganz fertig mit der jetzigen Staffel.
Okay. Ich hatte nicht vor, sie weiter zu gucken, das kannst du mir dann ja erzählen.
Okay. Sonst noch eine Empfehlung, Adelina, für mich? Wenn ich damit fertig bin, was sollte ich dann gucken?
Nein, ich habe nichts weiteres für dich.
Okay. Dann muss ich mich dann auch selber wieder auf die Suche begeben. Ja?
Ich habe heute keine Empfehlung für dich.
Ich habe heute leider keine Empfehlung für dich. Du musst es schon richtig aber das sagen.
Es geht doch bald weiter. Ich habe letzten TikTok gesehen, wo sie so auf dem Set war.
Ja, man kann sich jetzt wieder für Germany's Next Topmodel bewerben. Jeff, als Empfehlung geht das jetzt mal raus, als Ausblick. Aber ich habe nur gelesen, nächsten Frühjahr geht es weiter, was mich etwas wundert, weil normalerweise beginnt die Germany's Next Topmodel Staffel immer im Februar, Mitte, Ende Februar. Und das würde ich jetzt nicht als Frühjahr bezeichnen. Deswegen frage ich mich erst, ob die jetzt den Anfangstermin für die nächste Staffel verlegt haben.
Da wirst du dich besser auskennen müssen als ich wieder. Okay, das war's heute von uns.
Nee, wie üblich im Februar, sorry. Ja, jetzt kannst du abmoderieren.
Okay, das war's heute von uns. Besucht uns, wie gesagt, gerne auf Instagram @autoplaypodcast. Guckt euch da unser Bildmaterial an, das wir euch hier hochladen.
Russell Brand zum Beispiel, oder
wie schaut eigentlich Jonathan Bailey und Janis Niewöhner aus?
Richtig.
Schreibt uns gerne, lasst uns Feedback da, stellt uns Fragen, gibt uns Empfehlungen. Das Gleiche könnt ihr auch tun bei Adelina und Alvina @systemlead.org.
Wenn ihr uns lieber eine private Mail schreiben möchtet, könnt ihr das gerne da
dann
machen.
Dann macht das dort gerne.
Und vergesst auf gar keinen Fall, egal auf welcher Plattform ihr uns am liebsten hört, schreibt doch einfach mal einen kleinen Satz dazu. Wie findet ihr diesen Podcast? Oder wenn ihr heute ein bisschen redefaul seid, drückt einfach ein paar Sterne. Wäre cool.
Dann danke fürs Gespräch, Alvina. Bis nächsten Freitag.
Danke dir, Adelina. Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüss.
Fällt mir ein, ich habe auch eine Produktion mit Matthias Schweighöfer gesehen. Noch ein Film, von dem ich dir noch nicht erzählt habe. Aber ich muss den erst verarbeiten. Ich erzähle dir nächste Woche davon.
Ich weiß nicht, ob ich davon hören möchte.
Du weißt doch gar nichts davon.
Danke. Okay. Danke. Aber du hast Matthias Schweighöfer gesagt, da war ich dann schon so, okay.
Aber es war sehr interessant. Es war nämlich keine deutsche Produktion. So viel kann ich sagen.
Ah, ich weiß, was du geguckt hast.
Nein, weißt du nicht. Was denn?
Du hast Army of Thieves geguckt.
Nein, habe ich nicht.
Was? Oh, jetzt will ich es googeln, aber ich beherrsche
Army of Thieves habe ich aber auch gesehen. Aber das war nicht die. Aber okay, es ist schon eine richtige Riecher. Beherrsch dich.
Oh, warte mal. Ist es die mit diesen Olympia-Schwimm-Mädels?
Nein. Es ist mit einer Schauspielerin, die auf dem internationalen Filmteppich seit einer Produktion von vor 4 Jahren hatte die ihren Durchbruch und gehört jetzt zu den A-List-Promis.
Florence Pugh.
Nein. So einen großen Durchbruch hatte sie dann auch nicht.
Ja. Ich möchte auch gar nicht weiter rumraten.
Okay, sicher? Das klingt so.
Ich würde sehr gerne weiter rumraten, aber wie lange wollen wir hier sitzen, bis ich mich da reinsteigere und es einfach google?